So, ja. Was werden wir heute tun? Also erstmal noch eine kleine organisatorische Bemerkung. Nächsten Freitag habe ich DIS-Prüfung, also nicht ich, sondern jemand von meinen Leuten. Und das ist natürlich in Garching. Und außerdem ist der Dekan Vorsitzender. Das heißt, ich darf auf keinen Fall zu spät kommen. Was wiederum impliziert, dass wir höchstwahrscheinlich die Nachmittagssession nächste Woche irgendwie früher anfangen müssen. Ja? Ich werde das, das geht, oder? Prinzipiell. Ja? Geht? Nein? Wir haben bis um eins. Okay. Also da, theoretisch wäre eins dann aber möglich. Ja? Also ich meine, wie gesagt, im schlimmsten Fall müssen Sie sich die ersten 30 Minuten von der Aufzeichnung anschauen. Ich muss mal schauen, wann diese depperten Busse fahren, ja. Weil von Freising nach Garching, das ist ja ziemlicher Schmerz, ja. Und normalerweise fahre ich auch mit dem Auto, nur Auto, ich habe diese Woche keine. Und deswegen muss ich mit dem Bus fahren. Also wir schauen mal. Also Sie sagen, eins ist eigentlich das frühestmögliche. Vielleicht mach bitte sehr. Aufnehmen? Dass man gar nicht kommen muss? Ja. Das kann ich selbstverständlich sehr gerne machen. Dann würden wir aber sozusagen drei Vorlesungen hintereinander aufnehmen, richtig? Weil die Woche ist nicht schlimm. Wer findet es schlimm, drei Vorlesungen hintereinander einfach nur aus der Dose anzugucken? Hände hoch. Ja, ganz hoch. Richtig, schön. Nicht schämen. Okay, also es gibt einige, die zwei haben wir ja schon beschlossen, ja, Brückentag. Und das wäre natürlich jetzt so die Geschichte, ja. Also wenn es gar nicht anders geht, dann zeichne ich eben drei hintereinander auf, ja. Aber das ist jetzt, wie gesagt, der Sache geschuldet, dass ich da leider anwesend sein muss. Und ja, gut, schauen wir mal. Aber ich werde mir das noch genauer überlegen. Schauen, vielleicht kriege ich ja auch einen dieser lustigen TU-Busse, ja. Weil die TU besitzt ja einen Fuhrpark, der ständig ausgebucht ist. Schauen wir mal. Also ich wollte Sie nur darauf hinweisen, ich werde das dann nächste Woche in der frühen Veranstaltung entsprechend bekannt geben, wann wir das machen. Ja? Gut, so, was ich noch tun wollte, ist, wer hat meinen Piazza-Post nicht gelesen? Ah ja, exzellent, gut. Wer hat ihn gelesen? Gut, also der niederschmettert. Okay, gut. Naja, was will man machen? Also ich habe das letzte Mal, glaube ich, an einer Stelle Mist erzählt, auf den ich nochmal hinweisen möchte. Ja? Wenn Sie das nochmal nachlesen wollen, mein Mea Culpa auf Piazza, dann können Sie das ja nachträglich noch tun. Und zwar war das Folgende. Wir hatten ja diese Geschichte mit dem Vergleich mit All. Ja? Und da gab es diese kleine Unteranfrage, Select Max Semester from Studenten. Ja? Und da habe ich Ihnen ja gesagt, im Grunde ist es eine Anwendung des Gamma-Operators, des Gruppierungsoperators. Ja? Und das Schöne war, es wird halt einfach nach nichts gruppiert. Ja? Also wir haben kein Group By und wir haben auch sowieso kein Having, also es werden nicht auch noch Gruppen aussortiert. Und insbesondere haben wir in dieser kleinen Unteranfrage, Select Max Semester from Studenten, haben wir auch kein Where. So, das heißt, was geschieht? Sie nehmen die ganze Studententabelle, es wird nichts mit Where aussortiert und Sie gruppieren eigentlich nach nichts. So, und dann wenden Sie nachher die Aggregatfunktion Max Semester an. Jetzt habe ich Ihnen möglicherweise, ich erinnere mich halt nicht mehr ganz genau, gesagt, wenn wir kein Group By haben, dann ist jedes Tupel in seiner eigenen Gruppe. Habe ich das gesagt? Ja, habe ich gesagt, oder? Ist natürlich vollständiger Blödsinn, sondern was passiert ist, wenn wir kein Group By haben, dann sind alle Tupel in einer Gruppe, ja? Das heißt also, alle Studenten, wenn ich nicht nach Haarfarbe oder Semester sortiere, da gibt es halt nur die Gruppe der Studenten. Bäm, das ist eine. Ja? Und das ist auch wieder, das erlaubt uns auch wieder, diese Logik mit den Aggregatfunktionen weiter durchzuziehen, Weil dann werden nämlich die Aggregatfunktionen, das wissen wir vom Gamma-Operator, die werden ja für jede Gruppe getrennt angewendet. Ja? Wäre es so, wie ich gesagt habe, fehlerhaft, ja, dann wäre jeder Student in seiner eigenen Gruppe und Max Semester wäre halt einfach genau die Semesterzahl von demjenigen, ja, für jede Gruppe. Macht natürlich überhaupt keinen Sinn. Sondern was Sinn macht, ist, dass alle Studis zusammen in einer Gruppe sind, weil ja gar nicht nach irgendwas gruppiert wird. Und dann wird Max auf alle angewandt. Ja? Also wer hat mit meiner Erklärung jetzt bezüglich meines Fehlers noch ein bisschen Verständnisprobleme? Okay, bisschen. Können Sie die formulieren? Nee? Also es ist noch, also der Witz, worauf es ankommt, ist, wenn ich kein Group By habe, ja? Also Sie können ja zum Beispiel die Studis nach Haarfarbe gruppieren. Da kommen die Blonden zusammen und die Rothaarigen, die Braunhaarigen und so weiter. Ja? Wenn ich sage, ich will die Studierenden aber gar nicht gruppieren, ja? Dann gibt es zwei Möglichkeiten, wie das geschehen kann. Entweder jeder Studi bildet seine eigene Gruppe, ja? Oder alle Studis sind zusammen in einer Gruppe. Die hat halt dann keine spezielle Bezeichnung, das ist halt einfach die Studis. Ich habe gesagt, das Erstere sei der Fall, stimmt aber nicht. Richtig ist, das Zweite ist der Fall. Wenn ich nicht gruppiere, sind alle Studis zusammen in einer Gruppe. Warum ist es wichtig? Weil bei dem Gamma-Operator, wir gesagt haben, die Aggregatfunktionen werden für die ganze Gruppe jeweils angewandt. Ja? Und Max macht natürlich nur Sinn, wenn da mehrere drin sind. Also das war der Witz. Wenn Sie es nach, Sie können auch gerne nachher nochmal mit mir diskutieren. Okay? Das also nochmal hier für diesen Fehler. Mea culpa, ich bitte um Entschuldigung. Flüchtigkeit. Ja, gut. So. Bildschirmpräsentation. So, ab aktueller Folie. So, sehr schön. Jetzt hatten wir uns dann, glaube ich, auch das letzte Mal diesen etwas schweren Brocken angeguckt, wo wir den Gamma-Operator sozusagen in seiner vollen Schönheit hatten. Ja? Das heißt, wir haben Laserpointer, vielen Dank. Dankeschön. Wir haben also ein Group By und bei dem Group By stehen also eine Menge von Attributen, nach denen gruppiert wird. Und da haben wir ja auch gesagt, Denksportaufgabe, je mehr Attribute da drin stehen, desto mehr Gruppen gibt's natürlich, weil je mehr Kombinationen gibt's. Also wenn Sie die Studis nur nach Haarfarben sortieren, kriegen Sie halt, was weiß ich, 5 Gruppen. Und wenn Sie sie nach Haarfarben und Körpergrößenregionen sortieren, dann gibt's halt entsprechend mehr Gruppen, ja. Und genau. Und dann haben wir gesagt, können wir zum Beispiel auch Aggregatfunktionen anwenden, wie gesagt, auf jede Gruppe unterschiedlich oder separat. Ja? Und das war genau unser Gamma-Operator. Und der Witz war, dass wir auf zweierlei Weisen aussortieren konnten. Wir konnten einmal mit dem Having ganze Gruppen rausschmeißen. Ja? Zum Beispiel konnten wir Bedingungen formulieren, die auch wieder Anwendung von Aggregatfunktionen beinhalten. Warum auch nicht? Die werden einfach wieder für jede Gruppe separat angewandt. Und da können wir uns dann, genau wie bei dem Where auch, so logische Ausdrücke zusammenbauen, die halt entweder für jede Gruppe wahr oder falsch sind. Wo sie wahr sind, behalten wir sie drin und wo sie falsch sind, schmeißen wir sie raus. Und dieses Where macht ja auch diesen logischen Kram, schmeißt aber vorher schon aus dem Kreuzprodukt hier alle raus, die uns nicht passen. Ja? Also da könnten wir zum Beispiel vorher damit so eine Art Join zusammenbasteln oder was auch immer wir wollen. Ja? Also zwei Möglichkeiten rauszuschmeißen, auf der Tupelebene mit Where und auf der ganzen Gruppenebene mit Having. Und das hatten wir uns dann auch hier angeschaut. Also wir bilden erst das Kreuzprodukt, dann selektieren wir mit Where. Wenn wir damit fertig sind, gruppieren wir. Dann berechnen wir die Aggregatfunktionen, Average. Ja? Und Sie sehen, der entsprechende Ausdruck in der relationalen Algebra, der wächst immer mehr. Ja? Wenn wir damit fertig sind, schmeißen wir mit Having sozusagen die Gruppen raus, die uns nicht passen. Und dann berechnen wir noch die Aggregatfunktion sum. Die könnten Sie im Prinzip auch vorher schon berechnen. Vor dem Having ist eigentlich egal, ist ein bisschen weniger effizient. Ja? Aber Sie merken, hier habe ich es halt noch hinzugefügt. Vorher war nur Average, jetzt Sum. Könnte man auch vorher machen, ist eigentlich nicht so wichtig. Und am Ende projizieren wir nur noch auf die Spalten, die uns interessieren. Ja? Also das ist sozusagen somit jetzt einer der allgemeinsten SQL-Ausdrücke, den wir kennengelernt haben. Das nur zur Wiederholung. Dann haben wir gesagt, wir können Select-Anfragen auch schachteln, Sie erinnern sich. Das heißt, wir konnten es im Select-Teil haben, wir konnten es im From-Teil haben und wir konnten es im Where-Teil haben. Und da gab es halt jeweils verschiedene Varianten. Will ich nicht ganz genau nochmal machen. Ja. Im Prinzip ist es völlig transparent eigentlich. Ja. Also speziell jetzt, wenn wir hier zum Beispiel schauen, unter Anfrage in der From-Klausel, was steht normalerweise in der From-Klausel drin? Ja, einfach die Tabellen, die wir benutzen wollen. Ja. Und ob das jetzt Tabellen sind, habe ich letztes Mal schon gesagt, die es schon gibt, die schon da sind, oder ob das Tabellen sind, die wir als Antworttabelle auf ein Select kriegen, ist eigentlich schieden die. Ja, also es sind einfach Tabellen. Und hier zum Beispiel habe ich ein komplexeres Select, das geht halt von hier bis hier. Ja. Das liefert mir eine Tabelle und die nenne ich TMP. Manchmal muss man hier auch noch as hinschreiben, sozusagen, um dem ganzen Ding einfach einen Namen zu geben. Und es ist halt einfach nützlich, weil wir wissen, Namen von Tabellen brauchen wir oft zum Beispiel, um uns logische Ausdrücke zusammenzubauen, Join-Bedingungen oder so ein Kram. Ja? Also manchmal steht da, wo der Laserpointer jetzt ist, steht ein as noch, je nach SQL. Ja? Gut. Das war das. Ja? Jetzt hatten wir noch ein paar Sachen übrig, die wir letztes Mal nicht gemacht haben. Und das machen wir jetzt noch. Das heißt, was wir jetzt noch machen, ist ein paar Kniffe noch, ein paar Beispiele. Wir machen noch ein paar Klausuraufgaben. Und dann zeige ich Ihnen noch, wie man XAMPP installiert. Ja? Ich habe mir natürlich selber ins Bein geschossen, weil ich alles deinstalliert habe und hier schön installieren wollte. Deswegen ging die Vorlesungsaufzeichnung am Anfang nicht. Naja, gut, angewandte Intelligenz, nicht so die Stärke vom Gro. Gut, ja, jetzt, ich hatte Ihnen am Anfang, letzte Stunde oder vorletzte, ja, hatten wir den All-Operator. Sie erinnern sich, es gab All, Ins, all diese Geschichten, wo man in den logischen Bedingungen sozusagen Existenzquantoren oder Est-Element von formalisieren konnte. Und da war ja der Hinweis, All ist nicht der All-Quantor. Ja? Jetzt habe ich gesagt, gut, wie den All-Quantor behandeln wir später. Und was ist der All-Quantor? Sie wissen ja, in der Mathematik gibt es diese Geschichten. Das hier ist der Existenzquantor. Also Beispiel, es existiert ein x, sodass x kleiner 10 ist. Ja? Und das ist ja eine logische Aussage, die entweder wahr oder falsch ist. Entweder es gibt so ein x oder es gibt keins. Ja? Und der All-Quantor, den schreibt man so, das haben Sie sicher auch schon gesehen, für alle x gilt, dass x kleiner 10 ist. Das ist natürlich ein Unterschied. Ja? Hier muss es mindestens ein x geben, für das es gilt, und hier muss es für alle gelten. Ja? Und diesen All-Quantor, den können wir leider nicht mit dem All zusammenbauen, sondern den müssen wir uns anders zusammenbauen. Und zwar typischerweise durch Zählen. Wenn wir die Matrikelnummer der Studis wollen, die alle Vorlesungen hören, die es gibt, ja, dann machen wir das einfach durch Zählen. Ja? Und wie machen wir das? Naja, gut, nehmen wir mal an der TUM gibt es 2322 Vorlesungen. Ja? Ja, dann muss dieser arme Studi halt in dem Semester 2322 Vorlesungen hören. Wenn der nur 2321 hört, dann hört er nicht alle. Fertig, so einfach ist das. Ja? Was machen wir? Also, wir selektieren aus der höheren Tabelle. Und das ist die einzige, die wir brauchen. Ja? Weil da stehen ja schon Matrikelnummern drin. Das heißt, wir müssen die Studietabelle gar nicht haben. Selektieren wir die Matrikelnummer. Und zwar gruppieren wir erstmal die höheren Tabelle nach Matrikelnummer. Das heißt, nachher haben wir Gruppen, was jede einzelne Studie hört. Ja? Und wir müssen in diesen Gruppen die Count-Funktion anwenden. Ja? Das heißt, der Gamma-Operator gruppiert nach Matrikelnummer und wendet die Count-Operation an. Nachher wissen wir also, wie viele Vorlesungen jeder Studie hört. Und jetzt kann ich mit having die Gruppen behalten, sozusagen. Also having, ich habe ja gesagt, mit having kann man was rausschmeißen. Eigentlich ist es natürlich so, mit having kann man was behalten. Ja, aber Sie haben den logischen Unterschied, der ist, glaube ich, relativ klar. Ja. Und die Bedingung, um so ein Studi zu behalten, also um die Gruppe zu behalten, ist, dass diese Zahl, die wir durch die Anwendung des Gamma-Operators gekriegt haben, gleich der 1x1-Tabelle oder diesem Wert ist von dieser Unteranfrage. Ja? Und was macht die Unteranfrage? Die Unteranfrage zählt einfach alle Vorlesungen. Ja? Das ist also diese Unteranfrage in Klammern, Select Count from Vorlesung, ist wieder so ein Fall, wo ich den Fehler gemacht habe letztes Mal. Das heißt, es ist eigentlich ein Gamma-Operator, aber ein sehr verkrüppelter, nämlich wir gruppieren gar nichts, wir haben auch keine Where-Bedingung, wir tun nichts Schlimmes. Ja? Alle Vorlesungen bleiben in einer Gruppe, so wie sie sind, die ganze Tabelle. Ich wende nur Count auch auf Vorlesungen an. Und die Antworttabelle ist eine Tabelle mit einer Zeile und einer Spalte sozusagen. Ja? Und das ist praktisch der Wert, diese 2322 vom Beispiel. Ja? So viele Vorlesungen gibt es halt. Jetzt muss die Zahl, die in der jeweiligen Gruppe von dem jeweiligen Studi von Hören drin steht, ja, wie viel hört der denn? Der hört vielleicht 4, 5 oder auch mal 10, wenn er ein totaler Streber ist, ja, oder wenn er eher relaxed ist, vielleicht nur 2, ja. Und diese Zahl, 2, 3, 10, die muss ich halt mit 2322 vergleichen. Und wir behalten nur die, wo 10 gleich 2322 ist. Ja, passiert natürlich nicht. Das heißt, typischerweise, was hier rauskommt, ist halt die leere Menge. Ja, oder eine Tabelle mit 0 Zeilen. Okay? Also das ist, wie man das machen kann, wenn nach allem gefragt wird von irgendwas. Ja? Machen Sie sich nochmal den Unterschied zwischen dieser Konstruktion und dem All klar, was wir letztes Mal hatten. Ja? Okay? Gut. Jo. Weiteres Beispiel, was noch ein bisschen komplizierter ist, was wir aber auch ein bisschen einfacher machen können. Ja? Also hier unten sehen Sie ein Konstrukt, wo wir mit diesem Count operieren. Ja? Und hier oben wäre jetzt die Möglichkeit, das Ganze ohne Count zu machen. Okay, gut. Wenn wir also die Matrikelnummer der Studis wollen, die alle 4-stündigen Vorlesungen hören, also das ist ein Unterschied hier, sind einfach die Matrikelnummer der Studis, die alle Vorlesungen hören. Alle 2322, die es gibt. Nehmen wir mal an, 1500 davon sind 4-stündig. Ja, jetzt wollen wir nur die Studis haben, die alle 1500 4-stündigen Vorlesungen machen. Ja. Was machen wir? Okay. Also, Sie sehen es hier unten schon in diesem geschmackvollen lachsfarbenen Kasten. Ja? Was wir schauen wollen, ist, wir wollen eine Eigenschaft dieser Quantoren ausnutzen, die, oder ist gar nicht lachsfarben. Also bei mir ist der lachsfarben. Aber naja, gut, ist ja auch egal. Also, der Witz an diesen Quantoren ist nämlich, wir brauchen in Wahrheit eigentlich nur einen von beiden. Ja? Der andere ist sozusagen einfach nur Luxus. Warum? Wenn, und das sehen Sie da, wo der Laserpointer steht, wenn gelten soll, dass eine Bedingung bet ja, für Bedingung. Wenn die für alle x gelten soll, was heißt das? Das heißt doch, es darf kein x geben, für das die Bedingung nicht gilt. Ja? Also nicht existiert ein x, für das nicht Bedingung x gilt. Ja? Ist das, wer hat damit ein Verständnisproblem? So rein elementare Logik aus dem Alltag. Ja? Und das heißt, im Prinzip ist also dieser Allquantor ist eigentlich überflüssig. Ja? Wie man mit dem Existenzquantor umgeht, wissen wir aber bereits. Ja? Weil den können wir mit exists verwursteln. Ja? Das heißt, wir wählen uns also Matrikelnummern von Studis aus, für die Folgendes der Fall ist: Es darf keine Vorlesung geben, die 4 Semesterwochenstunden hat und nicht von dem betreffenden Studi gehört wird. Ja? Das heißt, wir operieren immer mit exists, ja, und machen genau das. Deswegen gibt es zweimal ein not hier, dieses not und dieses not sozusagen. Und auf diese Weise können wir natürlich auch alle kriegen, alle Studis kriegen, die alle 4-stündigen Vorlesungen gehört haben. Okay? Das heißt, wir machen uns diesen logischen Sachverhalt zunutze. Und wie exists geht, wissen wir. Das haben wir schon öfter benutzt in Beispiel. Und das ist genau die Geschichte. Also, nehme alle Studis, für die es nicht der Fall sein darf, dass es eine Vorlesung gibt, ja, die 4 Semesterwochenstunden hat und die nicht vom betreffenden Studi gehört wird. Vom betreffenden Studi gehört wird. Ja? Und das hier ist einfach nur eine Join-Bedingung, die sozusagen Studis, Vorlesungen und Hören zusammenwurschtelt. Ja? Weil es ist ja klar, also dass die Matrikelnummer aus Studi muss der aus Hören entsprechen, ja, und die Vorlesungsnummer aus Hören muss der Vorlesungsnummer aus Vorlesung entsprechen. Warum brauchen wir denn alle drei? Naja, gut, Studis bräuchten wir nicht, weil im Grunde genommen könnten wir mit Hören auch an die Matrikelnummer rankommen, aber so lässt sich's halt schöner in diesem Sinne verwursteln, ja. Vorlesungen brauche ich, weil ich an die Semesterwochenstunden ran muss. Und Hören brauche ich, weil ich natürlich wissen muss, wie viel der Studi hört. Ja? Und Sie sehen, hier ist überhaupt kein Count drin. Das ist praktisch so eine Allquantor-Geschichte, realisiert nur mit exists. So, aber jetzt können Sie natürlich schon wieder sagen, wahrscheinlich auch zu Recht, go home, wie soll ich denn da drauf kommen? Und deswegen sage ich, naja, müssen Sie ja nicht. Wir können das Ganze ja auch mit unserem Count-Rezept lösen, genau wie vorher. Ja? Also, was machen wir? Und Sie sehen, hier fallen die Studis schon weg, weil die Matrikelnummer steht ja in Hören schon. Also wir selektieren die Matrikelnummer von Hören und Vorlesung, wo erstmal diese Join-Bedingung gilt. Das heißt, wir machen im Grunde genommen ein Join zwischen Hören und Vorlesung. Ja. Dann gruppieren wir wieder nach Studis, zählen, wie viel der jeweilige Studi hört. Und dann zählen wir andererseits die 4-stündigen Vorlesungen. Ja. Das heißt, diese Unteranfrage ganz unten, Select Count from Vorlesung, where VSWS gleich 4, ist einfach nur ein Gamma-Operator zusammen mit einer Selektion. Ja? Also ein Group ohne Group by, wie wir es schon die ganze Zeit hatten. Einfach nur, um die Aggregatfunktion Count anwenden zu können. So. Und das ist exakt das gleiche Rezept wie in dem Beispiel mit den 2322 alle Vorlesungen, egal wie viel SWS. Okay? Also zwei Möglichkeiten, das zu machen. Und ich würde Ihnen immer raten, versuchen Sie es eher mal mit dem Count. Da kommt man schon drauf, wenn man sich das entsprechend zusammenwurschtet. Ja? Okay, gut. Ja, das war's. War's das? Wieso sind da nicht die Aufgaben drin? Komisch. Ich habe das doch kopiert. Sehr seltsam. Geben Sie mir eine Sekunde, um mal nachzuschauen, wieso das hier der Fall ist. So, Desktop, Slides, Datenbanken. Ich habe doch diese Aufgaben da reinkopiert. Das gibt es doch gar nicht. Ja, da sind sie. Aber da sind sie nicht. Warum sind sie nicht da? Eine interessante Frage. Gut, dann müssen wir sie nochmal kopieren. So. Ja, unergründlich sind die Wege der Computer. Ja. Okay. So. Jo, dann kopieren wir die nochmal hierher. Ha, wieso, da sind sie doch jetzt. Bin ich jetzt völlig krank? Nee. Seltsam, 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 seltsam. So, gut. Aber 6.5., das ist es doch. Ich verstehe das nicht. Wo sind die Aufgaben? Mystisch, mystisch, mystisch. Ja, da sind sie doch. Ah, ich sag's Ihnen. So. So. Gibt's was Lustiges? Nee. Ja, exzellent, gut. Also, was auch immer der Grund war. Okay, also. Ja, bitte sehr. Having und exists, okay. Also, mit having, also having hängt ja immer an Group By dran, richtig? Also, ist so. Gut. Das heißt, ich gruppiere zuerst und dann schmeiße ich oder sage ich mit having, welche Gruppen ich behalten möchte. Ja? Das ist, ich habe immer gesagt, ich schmeiße mit having welche raus. Ja klar, die ich eben nicht behalten will. Ja? Das heißt, nehmen wir mal an, wieder Beispiel mit den Studis und den Haarfarben. Sie gruppieren die Studis nach 5 möglichen Haarfarben. Ja? Dann landen alle Blonden in einer Gruppe, alle Braunhaarigen und so weiter. Und sie sagen, also Group by Haarfarbe, having Haarfarbe gleich blond. Ja? Dann behalten sie halt nur die Blonden. Oder sie sagen, sie formulieren irgendeine andere Bedingung. Das heißt, having ist das, was sie behalten wollen von den Gruppen. Ja? Und dieser Exists-Operator, den haben wir zum Beispiel verwendet, wo wir gesagt haben, also finde zum Beispiel alle Profs, deren Frau einen Dackel hat. Ja? Was können wir da machen? Wir gehen alle Profs durch Und für jeden Prof haben wir irgendwo noch eine Tabelle, wo die Haustiere der Ehefrauen drinstehen. Und da hätten wir dann gesagt, where exists, ja, Ehefrau mit Dackel. Das heißt also, sie nehmen den Prof, den Herrn Schmitzenpitz, ja, und gehen alle Ehefrauen und Haustiere durch und sagen, gibt's da irgendwo eine Ehefrau, die passt und die auch noch einen Dackel hat, ja? Also das ist praktisch ohne Group. Ja, bitte sehr. Ja klar, man kann es auch mit Group machen. Ja. Also die Welt ist böse, man kann es leider immer auf verschiedene Arten machen. So, machen wir ein paar Aufgaben. Bestimmen Sie mit einem Select-Statement die Namen von Professoren, die in Summe mehr als 5 SWS-Lehrveranstaltungen halten. 3 Minuten, go. Versuchen Sie es. Wie gesagt, alles Klausuraufgaben, die es mal gab, früher. So, noch 1 Minute. Was? So schnell, was? Der Kro, der spinnt. Ich muss viel länger überlegen. Ja gut, der Kro hat leider keine Zeit, weil er ein bisschen mit seinem USB-Stick Trouble hatte. Es geht ja auch nur darum, sich mal grundsätzlich Gedanken zu machen, ne? So, wir widmen uns mal der Lösung. So, also, offensichtlich können wir schon mal sagen, welche Tabellen brauchen wir? Professoren reichen uns natürlich nicht alleine, sondern wir wollen ja irgendwas über SWS lernen. Also müssen wir Vorlesungen und Professoren mal zusammenbringen. Ja? Und wir wissen, wir machen bei dem From im Geiste immer ein Kreuzprodukt. Kreuzprodukt ist schlecht. Wir wollen eigentlich ein Join in den allermeisten Fällen. Das heißt, die Where-Bedingung ist einfach nur die Join-Bedingung, der ganz normale Gleichheits-Join, wo wir sagen, gelesen von ist gleich Personalnummer. Wenn Sie sich jetzt wundern, ja, jetzt hier gibt's ja gar keinen P-Punkt und so weiter und keine Tupelvariablen, können Sie auch mit Tupelvariablen machen. Heißt halt Vorlesung V und Professoren P. Ja, aber da gelesen von und Personalnummer ja eindeutig sind, können wir es uns auch sparen. So, dann müssen wir dieses Kreuzprodukt, ja, was wir dann gebildet haben, gruppieren und zwar nach dem Namen des Profs. Ja? Und dann haben wir sozusagen für jeden Prof die Vorlesungen schön gruppiert. Ja? Und dann müssen wir im Wesentlichen eigentlich nur noch die Bedingungen erfüllen, dass sie in Summe mehr als 5 halten müssen. Und das heißt, wir müssen einfach die SWS in jeder Gruppe zusammenzählen mit Sum SWS, ja? Und dann müssen wir die Gruppen rausschmeißen, die kleiner gleich 5 haben. Das heißt, wir behalten die, die in der Summe größer als 5 sind. Ja? Weil es ja hieß, die in Summe mehr als 5 SWS halten. Ja? Das ist so ein ganz klassisches Beispiel für so ein Group By. Ja? Und das ist auch immer die, wenn Sie mit einem normalen, wir hatten ja ein schönes Rezept. Ja? Dieses Rezept hieß, wir suchen uns die Tabellen zusammen, die wir brauchen und versuchen mit einer Where-Bedingung irgendwie zu formulieren, was wir da hinkriegen müssen. Ja? Und Sie sehen schon, wenn wir Aggregatfunktionen anwenden wollen, wie zum Beispiel Summe, mehr und so weiter, ja gut, dann müssen wir irgendwie gruppieren. Entweder trivial, ja, oder halt mit einem Group By oder sogar mit einem Group By mit Having. Ja. Und wenn Sie sich weiter fragen, geht es auch noch anders? Ja, kann man bestimmt auch noch anders realisieren. Ja. Wie, weiß ich jetzt auch nicht so genau. Ja. Nächste Aufgabe. 3 Minuten. Ja. Bestimmen Sie mit einem Select-Statement, welche Professoren welche Assistenten haben. Und die Spalten der Ergebnistabelle soll Name des Professors und Name des Assistenten sein. Das ist, glaube ich, ein bisschen einfacher. Ja? Auch hier nehmen wir uns wieder 3 Minuten Zeit. Jeder überlegt mal in Ruhe, wie Sie oder er das machen würde. Ja? Also wir wollen einfach nur wissen, welche Professoren haben welche Assistent. Bitte sehr, ja. Ja, in der Klausur sieht es immer genauso aus. Also da werden lustig die Tabellen abgebildet, sonst wüsste man es ja auch nicht. Ich meine, das auswendig zu wissen, wäre ja totaler Bullshit. Sie können sich übrigens, auf Piazza gibt es, glaube ich, 5 oder 8 alte Klausuren zum Runterladen. Ja, da sehen Sie genau, wie die aussehen. So, 3 minutes over. Ja. Versuchen wir mal, uns dem Ergebnis zu nähern. Und das sieht simpel aus, oder? Das heißt, im Grunde genommen, das ist jetzt so eine Anwendung des Standardrezepts. Was wir hier vorfinden, ist also nur ein einfacher Join. Sie nehmen also im Geiste erstmal das Kreuzprodukt aus Assistenten und Professoren, enthält natürlich jede Menge unsinnige Kombinationen, die wir nicht brauchen, und was wir einfach nur wollen, ist mit dem Where nachher auszuselektieren, also diese klassische Join-Bedingung sozusagen. Ja? Und gruppieren müssen wir es ja eigentlich nicht. Ich meine, Sie könnten es jetzt auch noch nach Prof gruppieren, aber brauchen wir eigentlich nicht unbedingt. Ja? Das heißt, wenn Sie nämlich später sozusagen jetzt an diese Tabelle, das ist ja einfach nur eine Ergebnistabelle, sozusagen so eine Zusammenstellung. Und die Zusammenstellung selber ist ja erstmal jetzt nicht von viel Wert. Die können Sie sich ausdrucken, an die Wand hängen oder sonst was. Typischerweise würden Sie ja eigentlich dann wieder fragen, welche Assistenten hat denn der Schmidt? Ja? Und dazu müssen Sie ja nicht gruppieren. Sie sagen einfach sowas in der Art und könnten dann noch hinzufügen, where P Name gleich Schmidt. Ja? Also da steht ja alles drin, was wir wissen müssen. Und wir haben auch keine Aggregatfunktionen, die wir anwenden. Das heißt, ein Group By ist eigentlich gar nicht notwendig. Ja? Und das ist jetzt sozusagen die ganz simple Variante. Ja? Bestimmen Sie, welche Profs welche Assistenten haben. Jetzt die große Schwierigkeit, und das ist natürlich immer bei Textaufgaben, ja, ist sozusagen dieses Informationsbedürfnis, was mit diesem Text ausgedrückt wird, jetzt zu übersetzen in das jeweilige SQL-Statement. Das ist aber eine Fähigkeit, die natürlich ganz inhärent in der Informatik gefragt ist, die auch in jeder Wissenschaft gefragt ist. Das heißt, wenn Sie wissen wollen, keine Ahnung, ob jetzt irgendein Virus in irgendeiner Zelle sich schon multipliziert hat oder sich schon repliziert hat oder was auch immer, ja, das ist erstmal gleich. Das ist erstmal so eine Frage und dann müssen Sie das sozusagen in formale Kriterien übersetzen. Weil Sie können ja nicht einfach, wissen Sie selbst besser als ich, alle mit dem Mikroskop irgendwie die Viren zählen, ja? Sondern man muss ja irgendwie die Zahl der Viren, die es halt zum Zeitpunkt T gab und zum Zeitpunkt T plus 1 und T plus 2, die muss man irgendwie messen. Und das machen sie halt, was weiß ich, mit irgendwelchen Biomarkern, mit irgendwelchen Konzentrationen von irgendwas. Das ist derselbe mentale Vorgang. Sie haben ein Informationsbedürfnis, müssen das in diesem Fall biochemische Größen übersetzen in ein Messprogramm und das müssen sie durchziehen. Das sind immer Modellierungsakte und die sind ganz typisch. Und hier haben wir jetzt sozusagen ein bestimmtes Geschmäckle von Modellierung. Bitte sehr. Ja. So, also die Frage war, dieses klein a und klein p, müsste das nicht auch in den Tabellen drinstehen oder ist es einfach nur in der SQL-Anfrage? Und die Antwort ist, das ist nur in der SQL-Anfrage, es muss nicht in der Tabelle drinstehen, weil was meine ich mit dem Assistenten a? Ja, was meine ich mit dem kleinen a? Mit dem kleinen a meine ich eigentlich entweder einen Assistenten klein a, wenn ich halt alle durchgehe, zum Beispiel beim Kreuzprodukt bilden, oder Sie können sich auch vorstellen, dass Sie die ganze Tabelle damit meinen. Also die erste Interpretation ist wahrscheinlich die korrektere, ja. Die zweite ist die, die man landläufig vielleicht eher mal so im Kopf hat, ja. Aber wie ich jetzt, das ist praktisch ein Umbenennungsoperator, ein Roh, ja. Ja. Richtig. Also der Hinweis für die Damen und Herren zu Hause war natürlich, wenn wir jetzt noch eine dritte Tabelle hätten, wo auch Name vorkäme und ich würde diese dritte Tabelle nicht weiter qualifizieren und dann über Namen reden, ja, dann wüsste ich nicht, welchen ich nehme. Das ist schon richtig. Das ist auch ein Grund, warum wir die Tupelvariablen eingeführt haben, damit wir verschiedene gleich benannte Spalten in verschiedenen Tabellen auch eindeutig referenzieren können. Bitte sehr. So, also ja, die Frage hier war, ich verwende ja schon im Select das P eigentlich, also praktisch, ups, wo haben wir es? Ja, hier Laserpointer, vielen Dank. Dankeschön. Ich verwende ja hier das P schon eigentlich, bevor ich es definiert habe. Ja? Und das ist eine sehr gute Bemerkung, weil das eigentlich jetzt in einem Programmierkontext ganz typisch so ist. Sie müssen erstmal was definieren, bevor Sie es verwenden können. Jetzt gibt es aber bei diesen Selects eigentlich nicht ein Vor und ein Nach. Ja? sondern das ganze Statement ist praktisch als eins zu sehen. Weil Sie ja, und das haben wir an vielen Stellen bei verknüpften Anfragen ja auch schon gehabt, die können ja auf ganz komische Art ineinander geschachtelt sein. Ja? Und was Sie im Prinzip tun können, ist, Sie parsen erstmal den gesamten Ausdruck, schauen nach Topelvariablen-Definitionen und machen die im Geiste mal. Ja? Und dann fangen Sie erst an mit der Abarbeitung. Also das, man kann ja dieses Problem auf verschiedene Weisen lösen. Ja? Aber das ist hier bei SQL, das ist bei Programmierungen im Prinzip interessant. Hier für uns nicht, Hauptsache es steht irgendwo, sage ich jetzt mal. Ja? Gut, nächste Aufgabe. Formulieren Sie eine SQL-Anfrage. Ja? Und jetzt können Sie sich natürlich fragen, warum fragt der Gro immer, formulieren Sie eine SQL-Anfrage. Ich hatte schon mal ein Studie in der Einsicht, da habe ich gefragt, welche Studis haben die Vorlesung so und so gehört. Ja? Und da schrieb der halt einfach nur hin Newton. Ja? Und er wollte alle Punkte. Und da habe ich zu ihm gesagt, lassen Sie mich kurz überlegen, geben Sie mir noch einen Moment, ich hab's gleich. Nein. Ja? So ein Bullshit. Ja? Und deswegen schreibe ich jetzt immerhin, um diese Diskussionen zu vermeiden, formulieren Sie eine SQL-Anfrage. Natürlich. So. Aus der die Namen derjenigen Studis hervorgehen, die mindestens eine Vorlesung mit 3 Semesterwochenstunden und mindestens eine Vorlesung mit 4 Semesterwochenstunden gehört haben. Und die Ergebnisrelation soll das Attribut Name Student benutzen. Ja? Also das war noch eine Klausuraufgabe aus der Zeit, wo ich die Sache mit Jan zusammen gemacht habe. Der hatte ein bisschen weniger Skrupel, auch mal ein bisschen asimäßige Aufgaben zu stellen. Gut, ist aber gar nicht so schwer, wie Sie sehen werden. Ist eigentlich relativ einfach. Also 3 Minuten, jeder überlegt mal, wie würde man das machen? Mindestens ein, ja, das riecht ja schon nach was. Und es ist jetzt auch für diejenigen, die so ein bisschen verzweifelt sind, so, oh Gott, ich bin da jetzt gar nicht drauf gekommen und so weiter. Also erstens, wir werden gleich noch eine Art kennenlernen, wie man vielleicht ein bisschen besser draufkommt. Und das Zweite ist, ja, ich komme auch nicht sofort auf den Kram immer drauf. Es ist auch schwierig. Ja, und man muss halt ein bisschen üben, mein Gott. Also nicht verzweifeln. So, noch 1 Minute, kräftig überlegen. So, schauen wir es uns mal an. Also, wir haben zwei Varianten. Ja? Erstmal die erste Variante oben mit einem Join. Ja? Join heißt im Grunde genommen Standardrezept. Okay? Das heißt, erstmal wir überlegen uns, welche Tabellen brauchen wir. Und gut, wir brauchen Studis, Hören, wir brauchen Hören auch in diesem Fall zweimal, ja? Und Vorlesungen brauchen wir in dem Fall auch zweimal, einfach um diese Join-Bedingungen entsprechend gut formulieren zu können. Warum? Weil wir ja hier diese Geschichte mit diesen zwei Bedingungen reinwursteln wollen. Ja? Das heißt, die Logik ist, wir könnten, nehmen wir mal an, wir hätten Hören und Vorlesungen jeweils nur einmal. Ja? Dann könnten wir als Join-Bedingung natürlich auch nur formulieren, ja gut, wir bräuchten es auch eigentlich gar nicht zweimal, weil man könnte natürlich auch sagen, dass die Semesterwochenstunden entweder 3 oder 4 sind. Ja? Das wäre wahrscheinlich auch möglich. Ja? Also müsste ich mir auch nochmal überlegen. In der Variante ist es einfach so zusammengebaut, dass ich mir die Sachen eben zweimal nehme und dann kann ich eben sagen, gut, was ist jetzt die Join-Bedingung? Offensichtlich, nachher brauche ich ja Name Student. Ja? Das heißt S.Name. Okay? Jetzt haben wir hier das Distinct noch, hier das Distinct auch mit Klammern. Wir hatten das Distinct auch schon ohne diese Klammernotation. Der einzige Witz bei dem Distinct war, dass wir den Namen von einem Studi nicht mehrfach haben wollen. Ja? Aber das ist im Prinzip gar nicht so wahnsinnig wichtig. Man hätte jetzt hier also oben auch schreiben können, select S.Name. Ja? Ist völlig okay. Und umbenennen tun wir es S.Name Student. Ja? Das ist jetzt hier, um das zu erfüllen. Deswegen haben wir hier so ein S. Einfach nur der Rohoperator nachher im Ergebnis. So. Und die Join-Bedingung ist jetzt, dass die Matrikelnummer von Studi, die wir für den Namen brauchen, mit Hören zusammenpassen muss. Sie muss auch mit der zweiten Instanz von Hören zusammenpassen. Weiterhin muss entweder der Fall sein, dass wir eben Vorlesungsnummer aus Hören gleich Vorlesungsnummer aus V haben und die Semesterwochenstunden sind 3. Ja? Oder, und das ist jetzt hier aber mit dem Und realisiert, indem wir einfach die Sachen kopiert haben sozusagen, oder die zweite Sache ist der Fall, nämlich dass HH und VV zusammenpassen und die SWS aus VV sind dann 4. Ja? Wir könnten das, wie gesagt, statt mit AND auch versuchen, mit OR zu lösen. Dann bräuchten wir diese Kopiererei im Prinzip auch gar nicht. Ja? Können Sie sich mal überlegen, wie man das machen könnte. So, aber das ist im Prinzip eigentlich bis auf dieses Doppeltnehmen von den Tabellen wieder ganz normal. Wie viele Tabellen brauche ich? Dann packe ich mir eine Where-Bedingung zusammen, die das Ganze zusammenwurstelt und ich bin im Spiel. So, zwei Fragen, eine hier, eine hier. Warum schreibt man S-Matrikelnummer nicht mit 2S? Also da wäre jetzt meine doofe Antwort, warum sollte man das machen? Ja, aber Studenten, das gibt es doch nur einmal, die Tabelle. Hier. Nee, die anderen gibt es zweimal. Also Studenten gibt es einmal als S, Hören gibt es einmal als H und einmal als HH. Ja? Nee, das ist, ja, da im letzten Satz ist eine richtige Antwort, ein richtiges Statement und ein falsches. Die Tabelle gibt es physikalisch natürlich nur einmal. Aber Sie erinnern sich doch an die Beispiele, die wir hatten, wo wir die Vorvorgänger von Vorlesungen wollten. Ja? Und da haben wir voraussetzen, die Tabelle gibt es nur einmal, bam. Ja? Aber wir haben sie im Geiste dreimal hergenommen. Ja? Und ich meine, Sie könnten ja genauso sagen, den Mensch gibt es nur einmal, aber Fotos von Ihnen gibt es 500. Ja? Und das heißt praktisch, ich sage, ja, das ist, wie heißen Sie, Jan? Irgendwie. Bernie. Also das ist der Bernie, das ist auch der Bernie und das ist nochmal der Bernie. Und ich sage einfach, das ist Bernie 1, Bernie 2, Bernie 3. Und sage also, wenn Bernie grinst und der muss auf allen Fotos, also Sie merken schon, man kann, das, den Bernie gibt's nur einmal, aber die Fotos gibt's halt häufiger. Also Sie können die Tabelle öfter hernehmen sozusagen. Ja? Und Studenten gibt's aber nur einmal, deswegen brauche ich es eigentlich auch nicht mit SS zu bezeichnen. Können es nachher nochmal diskutieren. Oben war bei der grünen Dame war noch was, dann die rosa Dame. Oder kann man noch gar nicht verwenden, weil da steht ja, dass man eine Vorlesung mit 3 Semestern
ausstimmen
und mindestens ein. Ach, stimmt, genau. Ja, Sie haben völlig recht. Sie haben völlig recht. Einen kurzen Applaus für die Dame. Eine sehr gute Bemerkung, ja. Habe ich im Geiste überlesen. Stimmt. Und, ja, steht ja unterstrichen auch da. Ich habe im Geiste immer oder gedacht, ja. Wenn es und der Fall ist, ja, dann muss ich ja sozusagen die Sachen wirklich zweimal hernehmen, weil ich einmal muss ich sie hernehmen, um die Existenz der viersemestrigen Geschichte zu überprüfen und einmal muss ich sie hernehmen, um die gleichzeitige Existenz der dreisemestrigen Gehörtheit zu überprüfen. Völlig super bemerkt. Das heißt, mit oder geht's gar nicht. Klar, weil es auch und heißt und nicht oder. Die Dame vorher noch. Ja, also ich wiederhole es nochmal. Ich muss also hören und damit auch Vorlesungen, weil ich brauche ja die Join-Bedingungen. Ich muss es zweimal hernehmen, weil ja ich beide Bedingungen formulieren muss und die müssen ja gleichzeitig gelten. Das heißt, ich muss mir aus diesem Kreuzprodukt mindestens einmal was raussuchen, wo diese viersemestrige Geschichte gilt und einmal auch, wo die... Nee, mit dem Konstrukt nicht. Und das hat die Dame hinter Ihnen ja richtig erkannt. Ja? Jetzt können wir aber natürlich die Geschichte auch anders machen. Und zwar mit Variante 2. Ja? Und wir können mit dem Exists-Operator arbeiten. Wir können aber auch wie hier mit dem In-Operator arbeiten. Das heißt, Studenten hören haben wir hier auch zweimal. Jetzt haben wir eine Join-Bedingung. Und die Vorlesungsnummer muss in den dreistündigen Geschichten sein, ja. Und es muss noch eine zweite Vorlesungsnummer in den vierstündigen geben, sodass beides gleichzeitig hier mit dem und erfüllt ist, ja. Und auch hier Ihre richtige Bemerkung, irgendwas brauche ich immer zweimal, ja. Weil ich mit dem und die Geschichte klarstellen muss, ja. Hier habe ich jetzt mit dem In gearbeitet. Ich kann auch theoretisch die Sache mit dem Exists machen. Ja, Frage? Lauter bitte. Ja. Also ich sehe Ihren Vorschlag, ich möchte ihn nicht wiederholen, weil er ist ein bisschen kompliziert. Ich wüsste ehrlich gesagt nicht, ob das geht. Und zwar auch hier greift wieder so ein bisschen die Logik der Dame in Grün, ja, weil sie ja die Sache, die Bedingung gleichzeitig gelten haben müssen. Wenn wir ein Oder hätten, wär viel mehr möglich. Ja. Aber auch das könnte man sich einfach mal überlegen, ob es möglich ist. Ja. Also, wie gesagt, ich weiß es nicht, müsste ich mir auch in Ruhe nochmal überlegen, ja? Ja. Ja. Jetzt werde ich Ihnen zeigen, wie man das ausprobiert, nämlich wie man das installiert. Komme ich gleich noch drauf. Ja, bitte sehr. Ja, schon. Also das geht schon, nur dann bräuchten es halt auch wieder das Hören zweimal, weil ja gleichzeitig der Fall ist. Also Sie können schon mit dem Group-By auch irgendwie arbeiten. Also wir haben jetzt viele Varianten mit In, mit Exist, mit Group-By und auch die obere Konstruktion mit dem ganz normalen Join. Ja?
Ich habe eine Frage zum zweiten Beispiel.
Ja? Ja. Stimmt, das ist richtig. Das müsste auch noch dazu stehen, muss ich verbessern. Ja, gute Bemerkung. Ja, das heißt, im Grunde genommen müsste hier ja stehen S-Matrikelnummer gleich HH-Matrikelnummer AND. Ja, sehr guter Hinweis, weil klar, den Join brauche ich natürlich, sonst macht das Ganze keinen Sinn. Ja, gut. Fertig. Okay. Was wir jetzt machen, ist nochmal an die Frage des Herrn von hinten anschließen. Nämlich eine Geschichte, wie kommt man auf Sachen drauf? So. Was Sie jetzt an Schwierigkeit haben, ist mutmaßlich die folgende. Hier kommt der Groh, legt eine Folie auf, ist eine Aufgabe drauf, Sie haben ein Blatt Papier vor sich und sollen anfangen, irgendwas aufzuschreiben. Sie haben keine Möglichkeit, rumzuspielen und zu sagen, ja, wenn ich das mache, was kommt denn da raus? Sondern Sie müssen alles im Kopf machen. Ja, und das ist natürlich relativ bösartig. So, Informatik ist aber die Wissenschaft, wo viele Leute, oh, es ist nicht die Wissenschaft, Informatik ist das Feld, wo man viel rumprobieren kann. Ja? Ich habe Ihnen ja am Anfang gesagt, Männer drücken erstmal auf alle Knöpfe drauf, ja, wogegen Frauen oftmals erst überlegen. So. Und da habe ich Sie ermutigt, drücken Sie doch mal auf alle Knöpfe auch mal drauf. Das machen wir sozusagen jetzt. Wir öffnen uns halt sozusagen so ein Spielfeld, wo wir auf Knöpfe drauf drücken können. Ja? Gut. Jetzt dieses Spielfeld mit den Knöpfen. Da hatte ich Ihnen ja das letzte Mal schon dieses Datenbank-Interface im Web gezeigt, ja, wo erst die Fehlermeldung kam und dann musste man auf dieses Hyper-Schnieschner-Ding und dann konnte man alle möglichen Select-Anfragen eingeben. Ja, Sie erinnern sich. Die Links dazu sind im Piazza. Und das ist natürlich das Einfachste. Sie machen einfach einen Webbrowser auf, gehen auf die Seite und können auf der Uni-Datenbank rumprobieren, rumspielen. Ja. Das ist auf jeden Fall nicht schlecht, hatte ich Ihnen das letzte Mal gezeigt. So, was wir jetzt mal machen, ist, wir installieren mal was gemeinsam, nämlich dieses XAMPP, wovon ich sprach. Ja? Und zwar, die entsprechenden Links sind auch auf der Piazza-Seite und da finden Sie einen Link zu einer Webseite, die heißt Apache Friends, ja? Und das hat nichts mit Indianern zu tun, sondern Apache ist eine Organisation, ein Repository für freie Software. Und zwar insbesondere bekannt geworden durch den gleichnamigen Webserver. Der heißt nämlich auch Apache. Ja? Und viele, viele Softwarepakete sind nach indigenen Völkern aus Nordamerika benannt. Ja? Also ist halt einfach so, hat man sich mal entschieden dazu. So, der Apache Webserver ist also eine coole Sache. Und da gibt es auch diese XAMPP-Pakete. Für was steht dieses Akronym nochmal? X von XAMPP steht für die jeweilige Plattform. Das heißt also, L für Linux wäre ein LAMP-Paket, W für Windows wäre ein WAMP-Paket, Mac wäre MAMP. Ja? Und A von XAMPP steht für Apache, der Webserver. Wir werden gleich noch sehen, wozu wir den brauchen. M für MySQL, das ist einfach ein Datenbankmanagementsystem, eins der bekanntesten freien, können sich runterladen, ist umsonst. Ja. Oracle dagegen kostet halt viele tausend Euro. Ja. Und genau. Und das P steht im Wesentlichen für PHP und PHP MyAdmin. Das ist eine Webprogrammiersprache, mit der die Webseite programmiert ist, sozusagen, die wir gleich sehen werden. So. Also, was ich jetzt einfach, ich habe mir jetzt dieses Paket runtergeladen, das hat ungefähr 100 Megabyte, für Windows, ja. Also XAMPP Win mit irgendeiner Versionsnummer und dieser Installer, sehen Sie, der hat ungefähr 110 Megabyte. Deswegen, warum kann ich den hier nicht runterladen? Weil das WLAN grottig schlecht ist. So, also, jetzt installieren wir das mal gemeinsam. Ja, so. Ja, ich möchte das. Ich bin ganz sicher. So, schön. So, dann kommt das. Ja. So, seems you have an antivirus running, bla bla bla, continue, ja komm, logisch. So, was Sie auch tun sollten, ist das hier zu beachten, das heißt, Sie sollten das XAMPP nicht unter Programme installieren. Ja? Wir werden gleich noch die Program Destination auswählen, dann nehmen wir einfach die, die absolut defaultmäßig ist. Welcome to the Setup Wizard, next. So, was wollen wir denn installieren? Also wir wollen den Apache, wir wollen MySQL, ich brauche aber keinen FTP-Server, auch keinen Mail-Server und den Tomcat brauche ich auch nicht. Ja, das ist nochmal so ein Servlet-Web-Server, den wir eigentlich nicht brauchen. PHP, Perl meinetwegen auch, Webalizer und Fake-Sendmail brauchen wir auch nicht, denn wir wollen nichts mit keine Webanwendung programmieren, die irgendwas mit Mail zu tun haben, brauchen wir nicht. Ja? So, next. Und das hier ist die Default Location, die Sie auch nehmen sollten, direkt unter C. Ja? Wenn Sie jetzt sagen, nee, ich will aber nicht meine Platte so dumm vollballern und doch, wollen Sie doch. Okay, gut. So, nein, ich möchte nicht mehr lernen. Next. So, Setup is now ready. Okay, go. So, jetzt installiert das Ding das, hoffentlich in akzeptabler Zeit. So, was installiert es? Wie gesagt, es installiert einen Webserver auf Ihrem Computer. Das heißt, wenn Sie im Web irgendwas eingeben, www.bild.de, ja, dann läuft irgendwo im Netz ein Rechner, wo ein Webserver drauf ist, der hat irgendeine IP-Adresse und diese IP-Adresse ist praktisch über den Domain-Name-Service auf www.bild.de gemappt. Ja? Und da fragen Sie mit Ihrem Client-Browser sozusagen jetzt bei dem Rechner, nehmen wir mal an, der steht irgendwo in Dortmund, ja? Fragen Sie an, gib mir doch mal die Startseite von bild.de. Ja? Und das ist praktisch genau dieses Client-Server-Prinzip, nach dem das Web funktioniert. Ihr Browser ist der Client und irgendwo gibt es einen Server, der Ihnen die Webseiten schickt. Und was wir jetzt machen ist, wir bauen uns auf unserem Rechner hier, genau auf dem, bauen wir uns jetzt selber einen Server drauf. Ja? Warum wollen wir das machen? Weil wir nachher mit unserem Client, das heißt mit dem Webbrowser, der zufällig auf dem gleichen Rechner läuft, bei dem Server anfragen wollen, der auch wieder auf dem gleichen Rechner läuft. Ja? Also wir fragen von hier nach hier, ja? Und nicht von hier nach Dortmund. Das ist aber eigentlich auch egal. So, prima. Gut, Setup has finished. Do you want to start the control panel now? Ja, meinetwegen will ich. Ja, so. Ja, ich will es auf Deutsch, schön. Nett, vielen Dank. So, jetzt bevor wir hier diese beiden Geschichten starten, ja, was wir hier tun können. Also wichtig ist, Sie wollen natürlich nicht den Webserver dauernd laufen haben und die Datenbank wollen Sie auch nicht dauernd laufen lassen, weil da kann man sich auch übers Netz drauf verbinden. Ja. Und das ist was natürlich ein gewisses Sicherheitsrisiko darstellt. Das heißt, wenn Sie fertig sind mit Experimentieren, machen Sie wieder dieses Control Panel und drücken hier auf Stopp. Ja, sehen wir gleich. Vorher wollen wir aber noch unsere Uni-Datenbank haben. Ja, und was ich jetzt tue ist, die Uni-Datenbank, wir haben ja mal durchgenommen, wie wir Tabellen erstellen, ja, und wie wir Tabellen füllen. Das sind auch alles SQL-Statements. Ja, und da, wo jetzt der Cursor steht, UniDB SQL, das ist einfach eine Menge von SQL-Anfragen, die unsere Uni-Datenbank aufbaut. Mit den ganzen Tabellen, mit dem Xenocrates und diesen ganzen lustigen Typen. Ja? Und diese Geschichte, die wollen wir jetzt kopieren. Und wir wollen sie hier in unser XAMPP-Verzeichnis reinkopieren. Ja? So, das heißt, hier in unser XAMPP-Verzeichnis wollen wir es reinkopieren. UniDB SQL haben wir jetzt hier reinkopiert. So. Jetzt gehen wir hin und starten den Apache. So. Der fährt jetzt dann hoch. Prima. Und das heißt, jetzt haben wir einen Webserver auf unserem Computer. Wir starten auch die Datenbank. Okay? So. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Dann nehmen wir uns noch eine Shell. Das ist einfach die Shell, in der wir hier operieren können. Ja? So. Und jetzt haben wir zwei Möglichkeiten. Wir können hier über diese Shell sozusagen agieren. Ja? Und was ich machen muss, ist hier mir einen Client verschaffen, der auf meine Datenbank zugreift. Die Datenbank, der Datenbank-Server, der läuft jetzt auch schon auf dem Rechner. Ja? Hier ist der Datenbank-Server, läuft schon. Jetzt baue ich mir einen Client zusammen, mit dem ich auf den Datenbank-Server zugreifen kann. Ja? Und ich will das nicht als irgendein Dödel machen, sondern als der privilegierte User, der meistens in der Informatik Root heißt. Ja? Root für Wurzel. Okay, gut. Ja, das mache ich mal. So. Und jetzt habe ich, Sie sehen, dieser Shell Prompt hat sich geändert. Jetzt bin ich in dem Datenbank Management System. Jetzt kann ich mir zum Beispiel anschauen, Show Databases, was es bisher schon für Datenbanken gibt. Na, da gibt's eine ganze Menge, Test, was auch immer, brauchen wir nicht. Was wir eigentlich machen wollen, wir wollen ja eine Uni-Datenbank machen. Machen wir es doch einfach. Create Database UniDB. Ja. Yep. Query OK. Ja, ich habe das gemacht. Und wenn ich das jetzt nochmal mache, sehe ich im Gegensatz zu vorher, aha, ich habe eine UniDB-Datenbank erzeugt. So, die ist aber jetzt noch leer. Also da passiert im Prinzip gar nichts. Jetzt muss ich erstmal natürlich sagen, welche dieser Datenbanken will ich denn benutzen. Das mache ich mit dem Befehl use. Use UniDB. Database changed. Und jetzt bin ich statt auf None hier auf UniDB. Und kann jetzt zum Beispiel sagen, zeig mir mal, was es hier für Tabellen gibt. Empty set. Es gibt einfach keine Tabellen. Ja? Jetzt kann ich also anfangen mit den Befehlen, die wir durchgenommen haben. Create Table, Alter Table, diesen ganzen Schotter. Ja, bitte sehr. Die habe ich auf meinem Rechner und Sie haben sie in Piazza. Unter General Resources müsste die sein. Schauen Sie nochmal nach. Wenn Sie... Ja. Gut, also da ganz wichtig, mir eine Mail schreiben, dann lade ich die Uni SQL nachher noch hoch. Ja? Die finden Sie aber auch im Netz irgendwo, aber ich lade sie auf Piazza nochmal hoch. Ja? So, jetzt könnten wir das alles von Hand machen. Also Create Table Professoren mit den Spalten und Primary Key und so weiter. Das sparen wir uns jetzt. Wir haben ja dieses SQL-Skript oder diese Menge von SQL-Befehlen, mit dem wir das machen können. Und das heißt, was wir einfach nur sagen ist, wir wollen ausführen dieses ganze unidb.sql. Das machen wir mit dem Befehl source. Ja, das ist einfach ein Befehl, brauchen wir nicht zu wissen. So, jetzt sage ich das und jetzt macht er eine ganze Menge Sachen. Ja? Also er erzeugt jede Menge Tabellen, brät hier Professoren rein und so weiter. Ja? Wenn ich jetzt nochmal Show Tables mache, ja, aha, Assistenten hören, Professoren prüfen, Studenten Voraussetzungen, Vorlesung. Halleluja, ja. Was ist hier passiert? Das Ü hat er nicht gecheckt. Okay. Jetzt könnten wir versuchen, diese Tabelle mit Alter Table umzubenennen. Das große Problem ist, man müsste noch wissen, wie man diesen komischen Charakter tippt, ja. Weiß ich auch nicht, ja. Aber, es gibt ja zum Glück, jetzt können Sie sagen, gut, prima, jetzt weiß ich kann jetzt hier alles machen. Ich kann also auch Insert machen, Delete, ich kann alles machen. Ist aber, das nehme ich mal an, für viele, die so Graphical User Interfaces gewöhnt sind, so ein bisschen, naja, also ist jetzt nicht so komfortabel. Und warum habe ich denn jetzt überhaupt den Webserver installiert? Naja, die Antwort ist, Sie haben den Webserver installiert, weil Sie folgenden Stunt machen können. Sie können hier nämlich 127.001 eingeben. Ja? Nochmal hier, einfach nur 127.001. Was ist 127.001? Das ist die IP-Adresse des Rechners selbst. Ja? Was ist eine IP-Adresse? Wer weiß nicht, was eine IP-Adresse ist, mal so gefragt. Nicht schämen. Also jeder weiß, was eine IP-Adresse ist, oder? Das ist das, was hinter diesen lustigen www.so-und-so-Namen dahinter steht. Also einfach nur die Nummer von dem Rechner, ja, quasi. Und 127.001 ist das Loopback-Interface. Das heißt, wenn ich hier jetzt sage, mach mal 127.001, springt der Apache, der jetzt hier auf dem Rechner ist, springt an und serviert dem Client, nämlich meinem Chrome-Browser, die Webseite. Also eine Menge von HTML-Statements und der Chrome-Browser stellt die einfach wieder dar. Ja? Und das ist das Ergebnis. So. Und jetzt, wir wollten ja was Komfortables und das ist PHP-MyAdmin. Ja? Und wenn wir da mal draufklicken, dann kriegen wir das. Das ist einfach nur eine bisschen coolere Sicht auf unsere Datenbank im Browser. Ja? Und da kann ich jetzt einfach statt Use Database UniDB Strichpunkt, was mache ich? Ich gehe einfach durch Klick drauf. Halleluja. Ja? Und da kriege ich Assistenten hören, Professoren prüfen, Studenten voraussetzen und Vorlesungen. Ja? Jetzt benennen wir erstmal das hier mal um. Ja? Da klicke ich hier drauf und da kann ich hoffentlich hier irgendwo exportieren, einfügen, Operationen, genau. Und da kann ich hier dieses Ding umbenennen, nenne ich es jetzt mal in Pruefen um, ja? Gut, Tabelle wurde verschoben, angepasst und Sie sehen, hier ist es schon der Fall, ja? Jetzt gehen wir nochmal hier hin. Okay. Jetzt kann ich hier einfach ein SQL-Fensterchen aufmachen und kann hier jetzt wiederum meine Befehle eingeben. Also, select Stern from Professoren. Yep. Und dann gehe ich einfach mit OK. Und dann kriege ich hier das Ergebnis. Sokrates, Russell, Copernicus. Das sind die Spalten. Ja. Und das sind die Zeilen meiner Antworttabellen. Ja? Und jetzt kann ich also auch hier natürlich, entweder kann ich mit den Befehlen, die wir schon hatten, hier diesen Sokrates löschen oder ich kann ihn hier einfach auch löschen oder ich kann einfach auch übers Web Sachen einfügen. Ja? Und das, meine ich, ist doch eine ganz nette Sicht auf die Datenbank und da können Sie jetzt so viel rumexperimentieren, wie Sie wollen. Wenn Sie sagen, ich habe alles zerschossen, Hilfe, was mache ich? Da gehen Sie einfach wieder in die MySQL-Shell, löschen die Datenbank, machen Sie neu und führen wieder die SQL-Befehle aus. Dann haben Sie es wieder neu, Baby neu vom Start. Ja? Und das ist jetzt noch eine Art, wie man rumprobiert. Jetzt können Sie sagen, oh nee, will ich aber nicht. Doch, wollen Sie doch. Ja? Weil wir werden heute noch anfangen mit Programmierung und spätestens da wollen Sie es auf jeden Fall, weil sonst lernt man es gar nicht. Also SQL kann man noch auf dem Papier so ein bisschen rummachen, aber ich auch hier, Sie sehen ja schon, ich habe Ihnen jetzt 3 Aufgaben gegeben und habe gesagt, komm hier, 3 Minuten, bam, bam, bam. Ja? Manche haben angefangen aufzuschreiben und zu radieren und zu machen. Es ist nicht sehr nett, das auf dem Papier machen zu müssen. Was man ja will, ist, man will sich rantasten, man will rumprobieren, man will schauen, ich mache erstmal ein Select mit nur den Tabellen. Was kommt denn da raus, ja, wo ich gar kein Where habe? So, dann schauen Sie mal, was da rauskommt. Und dann probieren Sie mal mit Where rum. Da komme ich nicht weiter, muss ich mit Exists operieren. muss ich Count machen, muss ich aggregieren, ich probiere mal ein Group bei. Ja? Auf die Weise sich einfach mal nähern und schauen, kommt da das Richtige raus. Und ganz ehrlich, es macht manchmal auch ein bisschen Spaß. Also wirklich, ich schwöre es. Ja? Wenn man in diesen Nerd-Modus reinkommt, das ist gar nicht so schlecht. Oder anders gefragt, warum lieben Nerds Computer? Weil endlich mal einer genau das macht, was sie sagen. Und zwar nur das. Ja? Das ist wirklich psychologisch sehr interessant. Ja? Aber auch das, glauben Sie mir, es macht ein bisschen Spaß. Probieren Sie einfach mal rum. Hat jemand von Ihnen noch Fragen zu XAMPP oder dem Webinterface oder zum Datenbankteil? Irgendwas, irgendwelches Unbehagen? Kein Unbehagen. Okay, gut. Ja, das freut mich doch. Prima. So, dann kehren wir wieder zurück. Und zwar, wo kehren wir hin zurück? Wir kehren gar nicht zurück, sondern... Nein, das wollte ich eigentlich auch nicht. Genau. Wir machen was ganz Neues. So. Nein, nein, nicht. Früher Schluss machen. Nein, kann ich nicht immer. Wir haben noch 7 Minuten und wir werden es durchziehen. Der Onkel hat heute seinen sadistischen Tag. So. Also, wir treten ein in den zweiten Teil. Datenbanken ist jetzt vorbei. Ja, ein kleiner Selbstapplaus. Nein, wir machen keinen Applaus mehr. Applaus ist scheiße. Ja? Doch, ja, die Leute möchten applaudieren. Wir haben es geschafft. Ja, Datenbanken ist vorbei. Also, bis auf die Klausur halt. Naja, gut. Was wir jetzt machen, Sie sehen es schon, eigentlich müsste es heißen Teil 2 Programmierung in Java, denn Algorithmen und Datenstrukturen ist eigentlich jetzt Teil 3. Ja, müsste ich auch nochmal updaten. Bitte sehr. Bitte? Nee, habe ich noch nicht hochgeladen. Mache ich jetzt aber, ich schwöre es gleich jetzt, zusammen mit UniSQL. Ja? Ich schwöre es, ich lade es hoch. Also, und da sind auch schon alle Folien von Java. Ja? Gut. So. Teil 2.0 Grundlagen. So. Sie erinnern sich vielleicht an den denkwürdigen Beginn dieser Veranstaltung, wo ich Ihnen erzählt habe, was ist Informatik? Ja? Wo ich auch gesagt habe, die meisten Leute, die solche Vorlesungen machen, halten sich erstmal mehrere Vorlesungen lang mit so Esoterik auf. Ja, Information, Wissen, Informatik, Begriffsdefinition. Pff, na und? Also gut. Ja. Aber was wir gesagt haben ist, was ist der Gegenstand der Informatik? Wir wollen Informationen verarbeiten. Das heißt, wir wollen sie repräsentieren, wir wollen sie speichern, wir wollen sie insbesondere auch abbilden, übertragen. Wir wollen Modellbildung auf vielerlei Abstraktionsebenen betreiben. Und mit diesem Datenbanksystem haben wir eine Art kennengelernt, Daten systematisch zu speichern und auf diesen gespeicherten Daten Informationsbedürfnisse zu befriedigen. Ja, aber das ist ja so ein bisschen so eine sehr statische Sache. Ich habe meine Datenbasis, Anfrage, Ergebnis, Anfrage, Ergebnis, Anfrage, Ergebnis. Ja. Also irgendwie riecht das noch nicht so nach Dollar-Verarbeitung, ja, sondern das ist eher so. Ja. Wenn wir das Ganze jetzt noch mal ein bisschen mehr Richtung Verarbeitung kriegen wollen, ja, kommen wir in die Geschichte, dass wir sagen, eine etwas allgemeinere Art der Verarbeitung ist, mit Hilfe von Computerprogrammen in einer formalen Programmiersprache geschrieben. Und diese Programme laufen natürlich auf Computersystemen ab. Bisher haben wir relativ wenig gesagt darüber, was ein Computersystem ist, weil ich auch argumentiert habe, dass jeder von Ihnen hat ja einen Laptop, ja. Und weil ich auch argumentiert habe, wir wollen in Abstraktionen denken, die uns nützen. Und wir wollen gar nicht verstehen, wie da die einzelnen Kabel zusammengelötet sind. So, wir müssen heute aber natürlich schon noch mal ein bisschen genauer hinschauen, was ist ein Computersystem? Und wir müssen ein bisschen lernen, was ist mehr an Programmieren als an diesem Datenbankzeugs. Ja? Das hier ist sowas, ehrlich gesagt, den Kasten gibt's nur, weil ich die Vorlesung so ähnlich auch bei den BWLern halte. Ja, deswegen gibt's den Kasten. weil natürlich BWLer dazu tendieren, Informatiker anzustellen und dann zu sagen, oh, wissen Sie, Müller, das muss effizienter werden und ich glaube, das sollte blau sein. Machen Sie mal Müller. Ne? Ja gut, Müller hat aber ein bisschen mehr zu tun und es ist komplex und Informatik ist natürlich mehr als nur Hacken, ja? Sondern das meiste, was wir in der Informatik tun, sind Modellierungsaufgaben lösen. Ja, genauso wie Sie natürlich, wenn Sie die Sache mit den Viren und den Zellen machen, das sage ich ja auch nicht zu Ihnen, ja, Sie pipettieren ja nur. Nee, tun Sie nicht. Sie überlegen sich vorher, was muss ich machen, was muss ich draufgeben, was, wie viel Milliliter muss ich halt machen. Ja? Das heißt, das ist so ein bisschen der Unterschied. Ich hatte mal einen lustigen, das nur kurz noch so, ich hatte mal ein lustiges Projektproposal auch hier mit Ernährungswissenschaftlern und die haben uns dann Projektaufgaben vorgeschlagen, ja Programmierung von dem, Programmierung von dem. Und da habe ich gesagt, ja ich frage euch ja auch nicht, Projektaufgabe, koch mal was Leckeres. Ja? Das ist genau dasselbe Niveau. Ja? Also programmieren, Informatiker programmieren natürlich auch, aber das ist weder Selbstzweck, noch macht uns das besonders viel dollen Spaß, sondern wir machen das, um Probleme zu lösen. Und die wissenschaftlichen Fragestellungen, die es dahinter gibt, erschöpfen sich selbstverständlich nicht darin, irgendwas zu programmieren, genauso wenig wie die Ernährungswissenschaften Wissenschaft betreibt, indem sie Spaghetti kocht. Ja, genau. Nichtsdestotrotz, wir müssen lernen, wie man Spaghetti kocht. So, also zum Abschluss noch diese Folie, die wir heute Nachmittag eh wieder aufgreifen müssen, also sie entkommen dem Ganzen nicht. Was sind Programme? Und Programme, das bezieht sich in diesem Fall auf ein Programmierparadigma, was wir imperatives Programmieren nennen. Das heißt, da sagen wir dem Computer nacheinander genau, was er machen soll. Ja? Programme bestehen aus Instruktionen, das heißt, und die Instruktionen sind eigentlich im Wesentlichen Deklarationen und Statements, die in einer formalen Programmiersprache geschrieben sind und die nacheinander, das heißt, ja, schrittweise ausgeführt werden und dabei den Zustand des Systems schrittweise ändern. Und wir haben bisher bei den Datenbanken im Prinzip auch schon sowas gehabt. Datenbasis zum Zeitpunkt X, dann haben wir ein Alter Table oder ein Insert gehabt und nachher hat die Datenbasis einen anderen Zustand gehabt. Ja? Bei den Selects ändert sich der Zustand der Datenbasis natürlich nicht. Ich habe die Datenbasis, mache eine Anfrage, kriege ein Ergebnis, bleibt die Datenbasis trotzdem gleich. Ja? Beim Programmieren ist es aber eigentlich so, dass sich nach jeder Anweisung der Zustand des Computers ändert. Ja? Und das werden wir am Nachmittag genauer sehen. Da gibt es auch ein paar mehr Pingu-Aufgaben, bin ich jetzt nicht dazu gekommen. Ja? Und da werden wir nochmal mehr eintauchen in die Frage, was ist Programmierung? Ja? Und uns dann so langsam Richtung Java bewegen. Also heute 13:30 Uhr, ja? Wir sehen uns.